Also sowohl die nicht steroidalen Antiphlogistika, die ja ganz häufig gegeben werden, als auch immunsuppressive, das Immunsystem herabsetzende Medikamente, die man häufig bei rheumatoider Arthritis geben muss, ließen sich in der Dosis etwas vermindern, teilweise sogar weglassen, wenn eine antientzündliche Ernährung gegeben würde. Und da muss ich dann, wenn das tatsächlich erforderlich ist, einzunehmen, nicht weglassen. Ein Heilpraktiker, der sagt, oh, das können Sie weglassen, da würde ich auch nicht hingehen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Gesundheitsupdate. Helga Wiesmann, unterstützt von Nupur. Ich freue mich sehr, heute wieder mit Sven David Müller zu sprechen. Wie viele von Ihnen sicherlich schon wissen, ist Sven David Müller ein Autor vieler Ratgeber, vieler Gesundheitsratgeber. Er ist Chefredakteur, TV-Moderator. Von seinem Ursprung her ist er Diätassistent und Diabetesberater. Jetzt leitet er die Stabsstelle Presse und Kommunikation am Leibniz-Institut. Heute sprechen wir, das bin ich, Helga Wiesmann, Heilpraktikerin in Saarbrücken, und Sven David Müller zum Thema Rheuma. Und ich freue mich sehr, herzlich willkommen, Herr Müller. Und ja, legen wir los. Rheuma, chronische Polyarthritis der Fingergelenke, können Betroffenen ja wirklich sehr zusetzen. Und gut, wenn es wenigstens möglich ist, die Beschwerden zu lindern. Was schlagen Sie vor, Herr Müller, aus Sicht des Ernährungsfachmanns?
Liebe Frau Wiesmann, zuerst sage ich ganz herzlich Dankeschön für die Einladung zur heutigen Sendung. Das mache ich natürlich, wie schon bei den letzten Malen, sehr, sehr gerne. Es liegt mir wirklich sehr daran zu vermitteln, dass die Ernährung, dass das tägliche Essen und Trinken tatsächlich zur Therapie beitragen kann, teilweise die Therapie, die andere sogar ersetzen kann, überflüssig machen kann, aber in jedem Fall immer zu einem gesundheitsbewussten Leben beitragen kann und auch Schmerzen und Probleme lindern. Ja, Ernährung kann Schmerzen lindern. Es gibt eine Reihe von Studien, die nachweisen, dass bei den entzündlichen Rheumaformen, bei der Polyarthritis, immer wenn am Ende eines Wortes Itis auftaucht, wenn es eine Krankheitsbezeichnung ist, dann steht dies Itis ja für eine Entzündung. Und bei der chronischen Polyarthritis oder bei der rheumatoiden Arthritis, wie auch bestimmte Rheumaformen genannt werden, kann man auf die Itis, also auf die Entzündung, tatsächlich Einfluss nehmen. Leider schätzen diesen Effekt viele Rheumatologen, also Fachärzte für rheumatische Erkrankungen oder Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, nicht genügend positiv ein und weisen ihre Patienten nicht darauf hin. Mhm. Ich bedauere das sehr, weil national und international gibt es so viele Studien, die eindeutig nachweisen, dass die Ernährung einen Einfluss auf Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises hat, dass ich jedem Patienten, jedem Menschen, der jetzt zuhört mit Rheuma, sagen kann, wenn Ihr Arzt das nicht weiß, dann hat er noch nie eine aktuelle Publikation gelesen. Ich würde den Arzt dann wechseln. Ganz klare Aufforderung, weil Ernährung ist ein Bestandteil des therapeutischen Konzepts. Das ist auch in Leitlinien entsprechend verzeichnet. Das ist in wissenschaftlichen Publikationen verzeichnet, weil entzündliche Erkrankungen müssen ja durch irgendetwas ausgelöst werden. Ja. Da gibt es sogenannte Entzündungsmediatoren, schon wieder ein Fremdwort. Die Entzündung wird vermittelt. Das sind bestimmte Prostaglandine, bestimmte Botenstoffe. Und diese Botenstoffe, die Entzündungen auslösen, die sind durch die Ernährung ganz eindeutig beeinflussbar. Sie werden gefördert, damit auch die Entzündung, das Rotwerden, das Schmerzen, die Morgensteifigkeit, überhaupt die Steifigkeit, kann gefördert werden durch die sogenannte, nicht nur sogenannte, sie heißt tatsächlich so Arachidonsäure, das ist eine Fettsäure, die in tierischen Lebensmitteln vorkommt, niemals in pflanzlichen Lebensmitteln. Und sie wird zurückgenommen, also die Entzündung geht zurück durch die Omega-3-Fettsäuren, bekannt auch als Fischöle oder Algenöle oder als die Öle, wie sie beispielsweise in Leinsaat oder auch Raps vorkommen. Omega-3-Fettsäuren hemmen die Entzündung, lassen die Entzündung zurückgehen, hemmen Schmerzen. Arachidonsäure macht Schmerzen. Eine ganz besonders gute Kombination ist die Kombination aus reichlich Omega-3-Fettsäuren, 1 bis 2 Gramm am Tag, und ganz wenig Arachidonsäure. Da gibt es Studien, die eindeutig und wirklich unwiderlegbar nachweisen, dass Patienten davon massiv profitieren. Das heißt, die Steifigkeit geht zurück, die Schmerzen gehen zurück, das Wohlbefinden wird besser. Wenn man dann noch überlegt, andere antientzündliche, also gegen Entzündung kämpfende Stoffe zuzuführen, dazu gehört zum Beispiel das Spurenelement Zink. Als Zinkhistidin besonders gut, bioverfügbar. Zinkhistidin versorgt den Körper optimal und beugt damit auch Entzündungen vor, bekämpft sie. Ähnlich ist das bei rheumatoider Arthritis, nicht ganz so wissenschaftlich eindeutig mit Vitamin E. Wenn man aber hochwertige Öle zuführt, zum Beispiel auch Rapsöl, hat man da automatisch Vitamin E drin. Wenn man also kombiniert Vitamin E, Zink, Omega-3-Fettsäuren und wenig Arachidonsäure, dann werden in jedem Falle bei jedem Patienten die Beschwerden etwas oder sogar sehr viel besser. Besonders wichtig ist, am Anfang mit einer ganz kurzen Fastenphase anzufangen, also einen Tag sich mal ein bisschen zurückhalten beim Essen, bei den Kalorien, damit der Körper die Arachidonsäure sozusagen verbrauchen kann, die noch da ist, und dass man dann richtig startet. Dabei kann eine Diätassistentin, eine Ernährungswissenschaftlerin sehr gut helfen. Man kann auch zu einem Ernährungsmediziner gehen, der einem dann ein entsprechendes Konzept beibringt. Und fast alle guten Rheumatologen werden dazu nicht Nein sagen. Die großen Rheumakliniken setzen auf eine Ernährungsweise bei rheumatoider Arthritis, die auf Omega-3-Fettsäuren aufbaut und Arachidonsäurearmut beziehungsweise ein Reichtum an Zink und auch Vitamin E und anderen antioxidativen Vitaminen, die tatsächlich unseren gesamten Stoffwechsel, unseren gesamten Gelenkstoffwechsel sehr positiv beeinflussen können.
Kann man denn eigentlich sagen, dass also jetzt besonders zum Beispiel die Polyarthritis oder überhaupt dieser gesamte Erkrankungsformenkreis eigentlich eine Wohlstandserkrankung sind?
Im Gegensatz zu Diabetes Typ 2, wo wir sehr viele Menschen haben, die übergewichtig sind und unter Bewegungsmangel leiden im fortgeschrittenen Alter, aber es gibt natürlich auch Kinder und Jugendliche, die schon unter Typ 2 Diabetes leiden, im Gegensatz zu Gicht, im Gegensatz zu erhöhten Blutfettwerten, die auch durch die Wohlstandsneigung unserer Bevölkerung leiden können, ist es bei der rheumatoiden Arthritis nicht in erster Linie der Fall. Natürlich kann das auch durch Fehlernährung begünstigt sein, aber rheumatoide Arthritis ist sicher auch begleitet von einer genetischen Komponente, das heißt, es ist familiär gehäuft auftretend. Und dann gibt es natürlich auch noch bestimmte andere Dinge, die zu einer rheumatoiden Arthritis führen können. Aber ganz besonders wichtig ist eine genetische Prädisposition, das heißt, in den Genen ist etwas drin, was dazu führt, dass Rheuma ausgelöst wird. Nicht in erster Linie eine Wohlstandskrankheit, heißt aber nicht, dass zu viel Wohlstand den Gelenken, den schmerzenden Stellen des Körpers, sind häufig ja die Hände, sind auch andere Gelenke betroffen, dass das nicht auch durch Wohlstand noch weiter gefördert wird und durch die von mir eben schon beschriebene Ernährungs- und Lebensstilumstellung dann tatsächlich deutlich besser werden kann. Jeder Rheumatiker, der heute zuhört, sollte ab heute drüber nachdenken, was kann ich an meinem Leben, an meinem Essen ändern? Ist ja kein großes Problem, häufiger mal Fisch zu essen, zum Beispiel Lachs zu essen, Wildlachs ist besonders gut, Makrele, Hering, Aal, weil da sind die Omega-3-Fettsäuren drin, weil nicht jeder möchte Kapseln einnehmen. Man kann das aber auch selbstverständlich in Form von Kapseln einnehmen. Da gibt es auch ein breites Spektrum in den Apotheken und auch im Direktversand gibt es da entsprechende Angebote. Und natürlich auch Zinkreichtum ist ganz wichtig. Und dass man andererseits reichlich Gemüse und Obst isst, viele Vollkornprodukte auf Hülsenfrüchte setzt, also Erbsen, Bohnen, Linsen, alles das, was den fast hätte ich A gesagt, ich sage es aber nicht weiter zum Grinsen bringt, weil das ist tatsächlich etwas, was für den Körper ganz, ganz wichtig ist, denn wir dürfen nie übersehen, dass Entzündungen immer dann auch noch schlimmer werden, wenn sie durch den Darm getriggert werden, also weiter angeheizt werden, und da ist die Darmflora wieder sehr, sehr wichtig, und die Darmflora kann nur wachsen und gedeihen und uns vor entzündlichen Erkrankungen schützen, wenn die Bakterien, die im Darm sind, die guten Bakterien, die Probionten, die Probiotika, wenn die auch gut ernährt werden, und das werden sie durch Vollkornprodukte, das werden sie durch Hülsenfrüchte und Gemüse und Obst, die immer bestimmte Pflanzenfasern haben, die dann später im Darm noch zur Verfügung stehen, weil sie durch unseren Magen-Darm-Trakt direkt nicht ausgewertet werden können. Und die Probiotika setzen sich drauf, essen das und machen wunderbare Substanzen, die im Körper aufgenommen werden können und die auch entzündungshemmend sind, die das Abwehrsystem stärken und damit auch ganz sicher wichtig sind bei rheumatoider Arthritis, bei chronischer Polyarthritis und anderen rheumatischen Erkrankungen. Das kann auch die Fibromyalgie sein. Das ist ja auch eine Erkrankung des rheumatischen Formkreises. Auch die Gicht würde ja in diesen Bereich gehören, aber das würde man anderweitig dann behandeln mit einer purinarmen Kost und sicherlich auch mit bestimmten Medikamenten, genau, mit bestimmten Ausleitungen, mit Erhöhung der Harnmenge, um tatsächlich Harnsäure, die anfällt, im Purinstoffwechsel dann ausscheiden zu können, damit sie nicht in den Gelenken sich ablagert, in den Nieren und so weiter und dann zu schmerzhaften Gichtanfällen führt. Man kennt ja das am schlimmsten Wehtuende, das Großzehengrundgelenk, die Podagra. Wenn das wirklich wehtut, da schilft dann auch, ja, nur noch der Arzt mit Colchicin, einem Präparat, was dann die Schmerzen mindern kann. Aber bei rheumatoider Arthritis habe ich natürlich immer auch das Problem, dass Glukokortikoide, also Cortison, das kennt, glaube ich, jeder, und manchmal sagt man auch Cortisol, das eigentlich das Gleiche, gegeben wird. Und dann habe ich wieder ein großes Problem mit dem Calciumstoffwechsel, weil ich durch Cortison ganz häufig zu einer reaktiven, also auf das Cortison reagierende Osteoporose komme. Und deswegen müssen Rheumapatienten, die Glukokortikoide, Cortison, Cortisol einnehmen, auch immer darauf achten, dass sie ausreichend Calcium aufnehmen über harte Käse, also zum Beispiel Emmentaler. Der hat dann zwar auch ein bisschen Arachidonsäure, aber das muss sein, damit die Knochen geschützt sind. Wir wissen heute sehr genau, dass wir für den Knochen nicht nur Calcium brauchen, sondern auch Vitamin D. Vitamin D produziert der Körper selbst. Als einziges Vitamin ist er in der Lage, Vitamin D selbst zu produzieren. Dafür muss man aber reichlich an die Sonne gehen, weil Vitamin D-reiche Ernährungsformen gibt es kaum. Die fetten Fische, das ist schwierig, die fetten Fische, die ich nannte, enthalten relativ viel Vitamin D3, also das aktive Vitamin D, was man als Hormon auch bezeichnen könnte. Und bei Vitamin D, Osteoporose-Prophylaxe, muss ich nicht nur an Calcium denken, sondern insbesondere tatsächlich an die Supplementation, also an die Einnahme, möglichst mit dem Heilpraktiker, mit dem Arzt, dem Apotheker besprochen, von hochwertigen Vitamin D-Präparaten, 800 bis 2000 internationale Einheiten am Tag. Dann verbessere ich meine Knochengesundheit, dann verbessere ich aber auch meinen Muskelstoffwechsel, dass der optimal funktioniert, und pushe auch gleichzeitig noch das Abwehrsystem, sodass man ein Gesamtprogramm für den klassischen Rheumapatienten spinnen kann, aus, wenn er Glukokortikoide einnimmt, aus Calcium ist sehr wichtig, Vitamin D ist sehr wichtig, und für die Entzündung ist ganz wichtig, dass ich Omega-3-Fettsäuren in das Essen hinein tue, mehr Fischölkapsel, oder ich esse jeden Tag Lachs, ich esse jeden Tag Hering, ich esse jeden Tag Makrele. Ich kann mir zum Beispiel überlegen, warum esse ich abends statt eines Käsebrots nicht einfach ein Makrelenbrot? Ja, also das kann man natürlich machen. Ja, also dann braucht man keine Kapseln. Wenn man das nicht macht, dann muss man sich in der Apotheke erkundigen oder beim Heilpraktiker oder beim Arzt und entsprechende Kapseln dann einnehmen. Das ist sicherlich natürlich auch möglich. Zink würde ich auch eher über Kapseln einnehmen, möglichst Zinkhistidin. Und ich würde auch beim Vitamin E sagen, dass man bei einer höheren Dosierung, das bespreche ich natürlich mit meinem Therapeuten, auch eher auf Präparate zurückgreife, als denn auf Lebensmittel. Das ist manchmal doch sehr, sehr schwierig. Ich bin grundsätzlich aus meiner Sicht als Diätassistent, als medizinischer Ernährungswissenschaftler, jemand, der sehr darauf achtet, dass wir mit der Ernährung alles optimieren können. Bei manchen Substanzen geht es aber schlicht und ergreifend nicht. Sie haben, Frau Wissmann, eben schon richtig gesagt, bei Vitamin D, da kriege ich es mit der Ernährung nicht hin, so viel Lachs und Champignons und so kann ich gar nicht essen. Ne?
Nee, es lohnt sich da auch tatsächlich, nach meiner Erfahrung, immer wieder auch eine Mikronährstoffanalyse zu machen übers Blut und da einfach zu gucken, was braucht ein Mensch, wo fehlt was, und das dann auch gezielt zu substituieren. Und ansonsten, wenn da kein Mangel ist, dann sollte man es tatsächlich über die Ernährung fassen.
Jetzt möchte ich am liebsten Halleluja sagen, weil das ist einer der wichtigsten Aussprüche, die man von einem Arzt, Apotheker, Heilpraktiker überhaupt hören kann. Sie sind Heilpraktikerin und machen genau das. Machen genau das richtig, was oft Heilpraktikern vorgeworfen wird, dass sie es nicht tun. Nämlich erst etwas untersuchen und dann etwas tun. Das ist sicherlich ganz wichtig. Ne? Wir haben Naturheilkunde. Das sind aber keine Hulli-Wulli-Maßnahmen, sondern das sind naturheilkundlich begründete Maßnahmen. Und wenn ich den Mikronährstoffstatus erfassen möchte, kann ich das durch Haarwurzelanalyse machen. Bestimmte andere Methoden sind da gängig, die durch Blut oder Zellsubstanzen sozusagen erfasst werden. Wenn ich dann einen Mangel sehe, Vitamin-D-Spiegel kann man ganz preiswert bestimmen. Das ist gar kein Problem. Genau. Aber fast alle haben einen Vitamin-D-Mangel. Aber erst bestimmen und dann substituieren, also sprich eine Nahrungsergänzung durchführen und nicht einfach so irgendwas einnehmen. Ich sehe das jedes Mal. Ich gehe auch in den Supermarkt. Ich sitze nicht den ganzen Tag nur vor einem Mikrofon und gebe Interviews und schreibe Bücher. Ich gehe auch für mich selbst in den Supermarkt. Und alle möglichen Sachen werden da in die Einkaufskörbe, womöglich dann noch im Supermarkt eingetan. Das sind ja Nahrungsergänzungsmittel, sind so an der Grenze zum Arzneimittel. Die haben schon gewisse Wirkungen, sind noch keine, haben aber gewisse Wirkungen. Und vor dem Hintergrund kann man auch nicht einfach irgendwas einnehmen. Also ich würde vorher wissen wollen, habe ich denn überhaupt einen Mangel? Weil einen nicht vorhandenen Mangel kann ich auch ausgleichen. Das wäre so, als würde ich mir denken, ach, ich könnte irgendwann mal Kopfschmerzen kriegen und esse jeden Tag Kopfschmerztabletten dagegen. Das ist Blödsinn. Oder ich würde eine Brille aufsetzen, ohne dass ich eine Fehlsichtigkeit habe. Die Bevölkerung ist leider viel zu schlecht aufgeklärt, was die Wirkungen der Ernährung, der Nahrungsergänzung überhaupt bedeutet, worauf man achten muss. Da wird irgendetwas eingenommen, weil es in der Werbung war, statt mal mit dem Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker spricht, dann geht man einfach in die Drogerie, holt sich da irgendwas, ach, das ist schön billig. Ja, meistens ist auch sowas billig, ist es auch nicht besonders gut. Ne, also wenn ich mir eine Fleischwurst, einen Pfund für 1,99 kaufe, muss ich mich nicht wundern, dass A, Schweine leiden muss und dass das Zeug nicht besonders gut schmeckt. Also ein bisschen was muss man für die Gesundheit schon ausgeben. Das ist grundsätzlich eine Forderung, die ich erhebe. Wir können nicht so viel Geld für iPhones ausgeben, für Kosmetik, für Parfum, für Urlaubsreisen, und bei Lebensmitteln muss gespart werden. Ja, sofort, wenn die Milch 10 Cent teurer wird, dann ist das, als würde eine Bevölkerung sterben, als wäre das das größte Drama des Jahrtausends. Aber dann einen ganz teuren Tesla kaufen, erstmal muss doch mein Tesla in mir laufen, nämlich meine Maschine, mein Körper. Das ist viel wichtiger als alle 2 Jahre, nur damit die Nachbarn das sehen, ein neues Auto vor der Tür. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich fahre übrigens nicht Auto, ich habe noch nicht mal einen Führerschein. Ich fahre Fahrrad, weil das gesund ist und weil ich mich sonst, außer Interviews, ne, da bewege ich mich ein bisschen dabei, ich gestikuliere immer ganz wild, können die Leute jetzt im Podcast nicht sehen, aber das ist mir wichtig. Wir fahren so viel Auto und wir haben so viel Luxus, nur beim Essen, da gönnen wir uns keinen Luxus. Luxus muss nicht sein, Kaviar, Lachs und Hummer. Lachs ist ja noch nicht mal mehr sehr teuer, Wildlachs etwas teurer als der Zuchtlachs. Ich würde immer den Wildlachs bevorzugen, aber Hummer und Kaviar, davon spreche ich ja gar nicht. Ich spreche von guter Wurst, von gutem Käse. Ich gehe selbstverständlich in die Käserei und hole mir das da. Ich fahre auch mal aufs Land und gehe beim Bauern einkaufen. Das ist doch alles möglich, aber dann, das kostet 1 Euro mehr. Ja, aber dann ein iPhone für 1200 Euro kaufen oder ein Klappphone für 2000. Das ist doch nicht normal. Es geht um unseren Körper.
Ein gesunder Darm unterstützt auch gesunde Gelenke. Und für den gesunden Darm sind wir, die Spezialisten und Spezialistinnen von Nupur, da. Schauen Sie doch mal auf unserer Webseite www.nupureshop.com. Bei Ihrer ersten Bestellung erhalten Sie 5 Euro Nachlass, wenn Sie sich für den Newsletter eintragen. Wir freuen uns auf Sie. Ich habe mal gelesen, dass vor noch 50 Jahren die Menschen, glaube ich, 30% ihres Einkommens auf die Ernährung verwendet haben, und das sind heute nur noch etwa 10%. Ich finde das erschütternd.
Das ist erschütternd, und das heißt, wir machen nicht eine Pflege unseres Körpers. Ja. Jeder Besitzer eines Autos kauft teures Motorenöl. Es gibt an jeder Tankstelle Öle, Benzin und auch Dieselsorten, die etwas besser sind. Das ist ja sowieso alles ein bisschen Schmu, das darf man nicht übersehen. Aber dafür wird alles getan. Da wird das Auto mit Teflon irgendwas behandelt, der Lack, und ich fahre 75 Mal durch die Kosmetikstation für mein Auto, und dann kaufe ich mir die billigste Wurst beim Netto, Norma, Lidl, Aldi, wie auch immer das heißt. Das ist für mich unnachvollziehbar. Und eigentlich muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, manchmal freue ich mich sogar, dass diese Menschen ein bisschen Schmerzen und Leid dann haben. Wir haben es selbst zu verantworten. Jeder einzelne Hörer, denke bitte jetzt über sich nach, was er gestern alles falsch gemacht hat. Nicht nur in der Kommunikation mit seinem Ehemann, seiner Ehefrau, seinen Kindern, seinen was auch immer Untergebenen, seinen Kollegen, sondern tatsächlich beim Essen. Und dann nicht, ich bin ein Böser, ich muss in die Kirche, ich muss beichten, sondern besser machen.
Ja.
Jeder Mensch macht den ganzen Tag Fehler. Also ich weiß, ich mache so viel Fehler, das ist gar nicht aufschreibbar. Aber man darf Fehler nicht 100-fach wiederholen. Ja. Und auch beim Aldi, Lidl, Netto, Norma, Penny oder wie auch immer es heißt, gibt es heute biologisch angebaute Produkte. Und ja, das ist fast immer von einer hohen Qualität. Und es gibt mal einen Ausreißer, wenn aber eins von 100 Produkten dann nicht wirklich Bio war, waren 99 doch Bio. Und es gilt nicht, meine Entschuldigung, bei Penny, Norma, Netto irgendwas, wieder einen Pfund Fleischwurst für am besten noch 1,29 zu kaufen, um mich zu wundern, dass das Ganze nicht schmeckt und nicht gesund ist.
Also jetzt würde ich gerne noch mal den Bogen ein bisschen zurückschlagen zur Arachidonsäure, die ja vor allem in tierischen Produkten drin ist. Macht es da eigentlich einen Unterschied, ob das Tier selber gesund gegessen hat oder nicht?
Das macht keinen Unterschied. Okay. Diese Fettsäure entsteht ganz einfach. Und arachidonsäurereich sind zum Beispiel Butter, Butterschmalz, Sahne, fetter Käse. Also, aber auch da gibt es natürlich überall Alternativen. Ich kann auch einen mageren Käse essen und dann nicht gleich sagen, der schmeckt aber nicht, den kann ich nicht essen. Das ist für mich eine, ich komme mir schon vor wie ein Kabarettist hier, das ist für mich eine Nullaussage. Einerseits leide ich Höllenqualen und dann esse ich den Käse nicht. Ja, dann muss ich mir den anders zubereiten, dann muss ich den mit einer anderen Einstellung essen. Also ich habe meinen Patienten an der Uniklinik Aachen oft Harzer Käse empfohlen. Och, das kann ich nicht essen, das stinkt. So, dann habe ich gesagt, dann nehmen Sie den frisch. Wenn man den lange lagern lässt, dann wird der immer intensiver vom Geschmack und auch vom Geruch. Man muss dann sich auch mal was einfallen lassen. Man muss kreativ sein. Genauso wie man kreativ heute die Wohnung oder das Haus dekoriert, kann man auch sein Essen zusammenstellen. Genauso ist die Arachidonsäure relativ reichlich in den sehr fettreichen tierischen Produkten aus dem Wurst-Fleisch-Bereich. Da muss man halt mal schauen, dass man vielleicht auch mal einen rohen Schinken isst und den Fettrand abschneidet. Das schmeckt übrigens sehr gut. Jetzt weiß ich, da lecken sich alle die Finger nach ab, nach so einem schönen Schwarzwälder Schinken, wo man da so schön vielleicht ein bisschen Meerrettich drauf. Und da haben wir auch schon, angeblich schmeckt nur Fettreiches gut. Und wieso schmecken dann Sachen wie Corned Beef? Wieso schmeckt dann Serrano-Schinken? Da ist gar kein Fett dran, weil das auch wieder ein Vorurteil ist, weil das einfach uns von der Fleischwarenindustrie so eingetrichtert worden ist, weil die ihre ihre Mistleberwurst verkaufen wollen, wo das ganze Fett rein ist. Denn das wissen wir, rotes Fleisch und weißes Fett ergibt rosa. Alles das, was ganz schön hell rosa ist, da ist Fett drin ohne Ende. Das Geheimnis kennt wahrscheinlich das Rezept, kennt nur die Fleischwarenfabrik. Und keiner in der Fleischwarenfabrik würde die eigenen Produkte essen. Die sind ja fast alle inzwischen Veganer, weil die wissen, wie die armen Tiere getötet werden und was dann da tatsächlich in der Fabrik in der Wurst landet. Ich würde grundsätzlich zu meinem Metzger gehen und sagen, was machst du noch konkret selbst? Der hat ein paar Sorten, die er noch selbst macht. Die meisten Metzger haben 80% zugekauft aus der Fleischwarenfabrik. Ein Metzger ist heute kein Metzger mehr, der ein Schwein schlachtet oder ein Rind schlachtet, sondern die kaufen sehr viel zu. Das sieht man ganz früh morgens. Nur ganz früh morgens lassen die anliefern, weil sonst wird ja keiner mehr zum Metzger gehen. Denn die gleiche Ware kriege ich selbstverständlich auch im Billigsupermarkt. Aber das, was er selber macht und das, was er von hochwertigen Anbietern bekommt, das ist in der Regel auch eher arachidonsäurearm, wenn man mal an Roastbeef denkt, wenn man mal an Kasslerbraten denkt, das kann man sich auch zu Hause selber machen und dann aufschneiden, da habe ich wenig Fett drin, damit wenig Arachidonsäure, damit wenig Entzündung. Das heißt, ich habe schon eine Möglichkeit, selbst initiativ zu werden. Und wenn ich jetzt Fleisch esse und es ist ein kleiner Fett dran, dann brate ich das in der Pfanne an, vielleicht auch sogar im eigenen Fett, vielleicht kaufe ich mir mal eine anständige Pfanne, bevor ich mir ein neues iPhone kaufe und dann brate ich das aus und danach kann ich doch den Fettrand abschneiden. Dann wölbt sich das nicht so, weil ich irgendwie den Fettrand abgemacht habe und der Geschmack ist trotzdem sehr, sehr gut. Nicht? Also ich muss einfach wieder kreativ werden. Also nicht einfach nur Johann Lafer im Fernsehen gucken und mich wundern, sondern auch mal was nachmachen. Der gibt übrigens auch ganz häufig tolle Tipps. Ja? Und es geht nicht immer nur um ungesunde Sachen, die extrem fettreich sind. Das sind sehr kreative Köpfe unsere Starköche. Aber ich muss das dann auch mal nachmachen. Ne? Erst eine Kochsendung gucken, 2,5 Stunden lang und dann die Fertigpizza aus dem Tiefkühler von Norma Lidl Aldi für 99 Cent aufbacken. Das funktioniert nicht, ne?
Nee, das funktioniert nicht. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr gut umrissen die Frage der, im Grunde genommen ist es ja eine antientzündliche Ernährung.
Ja, absolut.
Ne? Also, und da kann man ja wirklich irre viel für sich selber tun. Sie haben es wunderbar beschrieben. Wenn jetzt jemand schon NSAR nehmen muss oder Immunsuppressiva im schlimmsten Fall, kann man da mikronährstoffmäßig etwas auffangen, auch an den Nebenwirkungen von diesen Medikamenten?
Also sowohl die nicht-steroidalen Antiphlogistika, die ja ganz häufig gegeben werden, als auch immunsuppressive, das Immunsystem herabsetzende Medikamente, die man häufig bei rheumatoider Arthritis geben muss, ließen sich in der Dosis etwas vermindern, teilweise sogar weglassen, wenn eine antientzündliche Ernährung gegeben würde. Und da muss ich dann, wenn das tatsächlich erforderlich ist, einzunehmen, nicht weglassen. Ein Heilpraktiker, der sagt, oh, das können Sie weglassen, da würde ich auch nicht hingehen. Ne? Da gehe ich zu, Frau Wissmann, fahre ich nach Saarbrücken und lass mich von der richtig beraten, weil die weiß, wie das geht. Ne? Die arbeitet auch mit Ärzten zusammen und sagt nicht, die sind alle Mist. Also das ist einfach, wir brauchen heute ein interdisziplinäres Team in der Medizin. Ja? Da gibt es einen Stellenwert, einen Platz für den Heilpraktiker, selbstverständlich auch für den reinen Schulmediziner. Und es gibt einen für die Diätassistentin, für den Ernährungswissenschaftler, für den Physiotherapeuten. Ich muss interdisziplinär rangehen und das ist gerade bei den schweren Fällen wichtig. Die müssen sich ausreichend bewegen. bewegen, auch wenn das wehtut. Man muss immer gegen den Schmerz an sich bewegen, sonst wird es immer schlimmer auf Dauer. Und auch bei den schweren Fällen versuche ich eine antientzündliche Ernährungsweise. Und selbstverständlich kann ich damit ein bisschen erreichen, aber mir wird es nicht möglich sein, einen solchen Fall alleine über Ernährung einzustellen. Das möchte ich hier auch nicht suggerieren. Also nach dem Motto, der Müller, jetzt hat er erzählt, man braucht bei Rheuma keine Antiphlogistika mehr und man braucht keine Immunsuppression. Das würde ich niemals sagen. Ich habe zu lange klinische Erfahrung. Das ist einfach falsch, aber man kann ein bisschen einsparen, oft Medikamente umstellen und das Befinden tatsächlich deutlich verbessern. Ganz häufig ist auch wichtig, dass man jemanden hat, wo man sich aussprechen kann. Das ist nicht immer der Arzt, nicht immer der Heilpraktiker, sondern dass man auch zu einem qualifizierten psychologischen Berater geht, der einem wirklich weiterhelfen kann, eine Gesprächstherapie. Auch Entspannung ist ganz, ganz wichtig. Entspannung setzt auch die Entzündungssituation zurück. Man kann durch Entspannung sich entscheidend helfen und man braucht ein Fitnesscenter, wo wirklich geschulte Physiotherapeuten sind, die einem zeigen, welche Bewegungen besonders wichtig und gut sind. Insbesondere, wenn Glukokortikoide gegeben werden, weil die, haben wir vorhin schon gesagt, die Häufigkeit der Entstehung einer Osteoporose fördern und da ist eine wie richtig angepasste Bewegung besonders wichtig. Vitamin D, Calcium und angepasste Bewegung, damit die Knochen stark bleiben, nicht? Und die Knochen müssen stark bleiben, weil das zusammen eine Osteoporose, die sehr schmerzhaft sein kann. Und noch eine schwere Arthritis, eine rheumatoide Arthritis, das ist wirklich ein bisschen zu viel auf einmal. Dann muss ich Glukokortikoide nehmen, Immunsuppressiva, dann habe ich wieder Magen-Darm-Probleme, dann kriege ich ein Geschwür, ein Magengeschwür. Das wird sonst ein Kreislauf, in den man nicht hineingeraten möchte. Deswegen grundsätzlich immer auch den Mikronährstoffstatus bestimmen. Da gibt es heute Labore, die darauf spezialisiert sind. Das sollte man einsetzen. Und auch der Schulmediziner, zur Not muss man halt sagen, dann bezahle ich das halt selbst, wenn sie das nicht wollen. Ne? Also die paar Euro, ich sage nochmal, ein iPhone auslassen, dann hat man genug Geld da, was weiß ich, alles bestimmen zu lassen. So viel kann man gar nicht bestimmen lassen, wie man da spart. Ne? iPhone, neues 1200 Euro, ein Klapphandy bis zu 2000 Euro. Das wird übrigens ganz normal gekauft, ne? Ohne mit der Wimper zu zucken. Und dann kosten Omega-3-Fettsäuren 12,78 Euro. Och, das zahlt die Kasse nicht. Ne? Also das sind Reaktionen, die kann ich nicht nachvollziehen. Und da muss ich auch sagen, da müssen wir uns einfach umgewöhnen. Die Alterspyramide in Deutschland ist so, wir werden in Zukunft mehr für unsere Ernährung, für unsere Krankheitsbewältigung ausgeben müssen. Das kann kein Gesundheitswesen mehr tragen. Nicht? Wir werden immer älter und da muss ich mich entweder frühzeitig entscheiden, besser zu leben oder langfristig sehr viel Geld ausgeben. Ich wäre ja dafür, dass man frühzeitig das Essen umstellt und nicht erst mit 70, wenn man rheumatoide Arthritis hat, sondern frühzeitig schon mal drüber nachzudenken. Ich bin selbst 52, ich muss alles tun, um gesund zu bleiben. Nicht? Und dafür bin ich verantwortlich, nicht mein Arzt, nicht mein Heilpraktiker, nicht mein Apotheker, nicht meine Kasse und auch nicht der neue Gesundheitsminister oder die neue Gesundheitsministerin.
Ja, es ist irgendwie diese Umorientierung, die da eigentlich fällig ist. Und ich finde auch, dass sie definitiv fällig ist. Die könnte aber auch sehr positiv benannt sein, nämlich als Hinwendung zu einem maßvollen, genussvollen Leben. Es gibt ja, es ist ja ein Genuss, etwas Gutes zu essen. Es ist ein Genuss, mit Menschen, die man mag, zusammen zu essen, zusammen gemeinsam zu kochen. Diese Dinge, die haben wir irgendwie total verloren. Und das ist eine Art von Rückbesinnung, die finde ich auch sehr, sehr schön eigentlich.
Ja. Also das ist sehr, sehr schön. Wir haben das verloren durch die Nutzung von Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Da schauen wir uns irgendeinen Blödsinn an, berichten darüber, dass wir heute eine Blähung hatten oder so etwas oder zeigen mal das Mittagessen, was in der Kantine gab bei Facebook. Das braucht kein Mensch. Bitte Facebook nicht benutzen. Das ist Quatsch. Sondern diese Zeit darüber nachzudenken, was ist mein Körper, was bin ich, was brauche ich, was möchte ich erreichen. Wir haben so viel Zeit, aber verschwenden so viel davon. Und wie schön ist es jetzt im Herbst, einen deutschen Apfel, nicht weil ich national eingestellt bin, sondern ein Apfel aus Deutschland ist, weniger transportiert worden, konnte reifer geerntet werden, einen frischen Apfel zu nehmen und den dann vielleicht in den Backofen hineinzutun, ein bisschen Zimt dazu. Das ist doch ein Geruch, ein Geschmack, ein Aroma. Das ist doch einfach einmalig. Da kommt doch kein McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken oder was auch immer mit. Niemals kann das so viel Geschmack bringen. Nie im Leben. Und wenn dann jemand sagt, das geht schneller, komisch, ich muss zu McDonald's immer erst erst hinfahren. Das kann also gar nicht schneller gehen, als selbst was zuzubereiten. Und dann ist es auch noch schweineteuer. Und es hat eine nicht ganz so hohe Qualität wie der selbst zubereitete Bratapfel. Wenn ich das nicht mehr kann, frage ich meine Oma oder Urgroßmutter, weil die Mutter eventuell auch schon nicht mehr kochen kann. Das ist natürlich inzwischen wirklich ein Problem gewesen. Wir haben uns das alles abgewöhnt.
Ja, es geht aber, diese Abgewöhnung geht schon etwas länger, als es Facebook gibt.
Also, das stimmt. Ja.
Das ist ein Prozess, der hat sich eine Umwandlung in unserer gesamten Lebenshaltung und Führung. Ich weiß gar nicht, wann der begonnen hat. Vielleicht muss man da so eine Zeit ansetzen von 100 Jahren oder so, wo so schleichend nach und nach auch zum Beispiel die Menschen gar nicht mehr daran gewöhnt sind, Bitterstoffe aufzunehmen, sondern es muss immer süßer werden. Immer süßer muss es sein.
Also Bitterstoffe werden inzwischen als etwas Unangenehmes bezeichnet. Ja. Ne? Also viele Leute essen kein Chicorée, viele Leute essen keine Artischocken, viele Leute essen keinen Rucola, essen kein Radicchio, weil das bitter schmeckt. Aber bitter ist wunderbar. Bitter ist eine Geschmacksrichtung, das macht Spaß. Das ist toll zu essen. Wenn man bitter mit süß und sauer kombiniert, ist das wundervoll.
Wunderbar.
Ich denke an ein Radicchio, den man vielleicht mit sehr süßen Mandarinen, allerdings nicht aus der Dose, ne? Also Mandarinen aus der Dose hat für mich überhaupt nichts mit Mandarinen zu tun. Ich weiß gar nicht, was das ist. Und also frischen Mandarinen dann, die man pellt. Oh Gott, pellen, ich habe keine Zeit mehr. Aber dann 16 Stunden der Freundin über Facebook irgendwelche blödsinnigen Bilder schicken, die sowieso nicht interessiert. Also das funktioniert nicht. Aber wenn wir zum Beispiel bitter und süß miteinander kombinieren, ist das ganz faszinierend. Man darf nicht übersehen, Bitterstoffe ist vielleicht auch noch eine ganz schöne Information, sorgen dafür, dass man besser satt wird. Bitterstoffe fördern die Sättigung und Menschen, die übergewichtig sind. Übergewicht ist ein Risikofaktor für rheumatoide Arthritis und auch für Gelenkerkrankungen. Das darf man nicht übersehen. Bitterstoffe würden besser satt machen und sorgen dafür, dass man ganz von alleine besser abnehmen kann, weil man nicht mehr so viel isst. Also etwas Bitteres auch vor dem Essen zu nehmen, nicht danach, ja, sondern davor. Dann, das hat hervorragende Effekte. Gibt es auch wieder kleinere Untersuchungen und Studien drüber. Bitterstoffe sind extrem gesund, beugen auch Gallensteinleiden vor, haben einen positiven Effekt auf die Leber. Viele von uns haben eine Fettleber. Durch die Fettleber, ne? Fettleber macht Fettleber. Hm. Das ist so, ja, das weiß ich, dass das keiner gerne hört. Ne? Wenn man Fettleber gehört hat, dann kommt das natürlich vom Alkohol und von der Fehlernährung und meistens eben nicht von was anderem. Es gibt auch andere Formen, aber das ist wirklich ganz wichtig. Und wenn wir jetzt hier sitzen, ne, und viele sitzen ja auch zu Hause, wenn sie das sich anhören, und man kann die Hände auf den Bauch legen, dann ist der halt zu dick. Ne? Und das hat nicht die Krankenkasse falsch gemacht und nicht die Mama und nicht sonst wer, sondern ich selbst. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Und was gibt es Schöneres, als selber etwas zu ändern und die Verantwortung in die Hand zu nehmen und sich selbst ein bisschen zu erziehen? Sich selbst zu erziehen ist nämlich wirklich möglich.
Das stimmt.
Das kann man.
Das hat was mit Selbstliebe und mit Selbstfürsorge zu tun.
Und das, was schön ist, das stimmt. Fürsorge und Liebe, nicht? Also das ist ja das Schönste. Genauso wie ich, also ich bin Vater eines Sohnes, wie ich meinen Sohn liebe, muss ich doch auch bitte mich lieben. Ja, dass ich muss mich doch selber pflegen und auf mich achten. Und das fängt bei der rheumatoiden Arthritis an, geht über die Vorbeugung von Osteoporose. Und ich glaube, dass wir alle dann eine Chance haben, gesünder, besser zu leben, es dem Arzt auch leichter zu machen, meinem Therapeuten, meiner Heilpraktikerin, auch der Krankenkasse übrigens, die muss für mich nicht ganz so viel Geld ausgeben. Das ist ja alles wichtig für unser System. Aber besonders schön ist es, wenn es mir selbst am Ende dann auch noch besser geht.
Genau. Das war ein wunderbares Schlusswort, obwohl ich noch lange mit Ihnen drüber weitersprechen könnte. Aber herzlichen Dank. Es war mir ein Vergnügen, Herr Müller, und ich freue mich aufs nächste Mal.
Liebe Frau Wissmann, ich freue mich auch aufs nächste Mal und ich möchte noch darauf hinweisen, es gibt natürlich auch zu dem Thema wieder eine Rheuma-Ampel vom Trias Verlag und einen Ernährungsratgeber Rheuma und das große Rheuma-Kochbuch. Also das kann man alles nachlesen. Freue ich mich drüber, wenn Menschen davon profitieren können, weil ich schreibe die Bücher ja nicht aus Spaß, sondern doch auch mit Spaß, sondern auch, dass Menschen davon profitieren. Ja, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und das muss man erstmal langsam lernen. Aber ich garantiere, die Rezepte, die man in meinen oder anderen Büchern findet, die wirklich von guten Autoren geschrieben werden. Das macht Freude und Spaß. Da kann ich mich selbst pflegen, mich selbst liebhaben und am Ende geht es mir wirklich besser. Davon bin ich fest überzeugt. Jeder, der etwas anderes herausfindet, soll sich bei mir melden. Ich glaube es aber nicht, dass sich jemand meldet, weil das funktioniert.
Genau. Genau. Und Ihre Bücher, die werden auch noch verlinkt in den Shownotes. Das können die Hörerinnen und Hörer auch dann nochmal einlesen. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag und bis bald.
Bis bald. Auf Wiedersehen.